Lies und das, der Buchpodcast.
Das sind wir. Hallo Larissa.
Hallo Christian, du bist heute ganz woanders als sonst, dürfen wir das verraten?
Ja, natürlich. Ich bin am Bodensee heute. Mhm. Und ich habe mir so behelfsmäßig, aber da können wir später nochmal drüber sprechen, ein kleines Mini-Studio gebaut. Deswegen vielleicht ein bisschen räumlich, aber ich hoffe, es geht. Ich hoffe, ich klinge nicht so wie in einem mittelalterlichen Kloster auf der Reichenau.
Oh je, nein, aber das ist schon ein guter Teaser für unsere Folge heute. Dazu später mehr. Es sieht eher aus, als hättest du eben eine Picknickdecke hinter dich gehängt. Und für unsere
Bestsellerautorin. Ja, genau. Das ist auch eine Decke. Also es ist eine Art Wolldecke.
Ja.
Ja, aber Larissa.
Oh ja, ich wollte heute eigentlich traurig anfangen. Und zwar, wir nehmen das ja immer ein bisschen zeitversetzt auf und wir haben gerade vor ein, zwei Tagen erfahren, dass Paul Auster gestorben ist. Der große amerikanische Autor mit noch nicht mal 80. Und ich finde das sehr, sehr traurig. Ich habe sehr gerne seine Bücher gelesen, wobei ich wirklich wenige von ihm gelesen habe. Ich habe jetzt gesehen, es waren über 30 Bücher, die er geschrieben hat. Und ich habe, glaube ich, 5 oder sowas von ihm gelesen und habe zuletzt sogar eins abgebrochen, was mir natürlich jetzt noch mehr leid tut. Mhm. Aber er hat damals, also was ich sehr gerne mochte, war Invisible, also Unsichtbar. Oder Moon Palace oder die New York Trilogy. Also er hat ja sehr gerne natürlich über New York geschrieben, seine Stadt. Und er war mit Siri Hustvedt verheiratet, die ja auch eine bekannte Autorin ist. Also wirklich sehr, 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 sehr schade. Das letzte Buch oder das vorletzte war 4321, ein unglaublich dicker Schmöker, eine Familiengeschichte. Und jetzt ganz zuletzt ein eher dünnes Buch für seine Verhältnisse mit 200 Seiten, Baumgartner. Das habe ich noch nicht gelesen, das habe ich aber auf meinem E-Book-Reader noch rumliegen. Insofern werde ich mir das jetzt bald mal runterladen. Oder wie sagt man, ich habe nur die Leseprobe bis jetzt. Also insofern sehr, sehr schade, wenn solche großen Autoren gehen.
Ich fand ihn ganz toll, Paul Auster, habe aber auch die ganzen letzten Bücher nicht mehr gelesen. Da ging es auch dann irgendwann um sein Altern oder ein ganzes Buch um seinen Körper oder so. Das hat mich dann auch nicht abgeholt. Aber die Geschichten, die der geschrieben hat, die hatten so einen Sogcharakter. Auch die New York-Trilogie habe ich damals gelesen. Mr. in Vertigo war ein Buch. Der hat einfach wunderschöne Geschichten geschrieben und in die man reingesaugt wurde. An 4321 habe ich mich schon gar nicht rangetraut. Das hatte ja 1300 Seiten und war 1,3 Kilo schwerer. Also das Buch war schwerer zu halten als zu lesen. Ich weiß nicht, 1300 Seiten. Hast du reingelesen mal? Also du hast es aber abgebrochen dann halt nach 400 Seiten.
Ich habe zweimal angefangen, weil ich würde es wirklich sehr gerne mögen und habe es dann einmal sogar als Hörbuch. Als Hörbuch ging es besser. Mein Problem war, dass da so viele Figuren wieder mal auftauchen und immer wenn du ein bisschen 2-3 Tage Pause gemacht hast, habe ich dann wieder vergessen gehabt, wer waren diese Figuren. Und umso erstaunlicher fand ich, dass ich jetzt bei den Nachrufen gelesen habe, dass er nur eine Seite pro Tag schrieb. Also er war ein Langsamschreiber und wie er es dann geschafft hat, irgendwie diese 1300 Seiten Bücher zu schreiben, ist mir ein totales Rätsel. Aber der muss halt wirklich einfach am Ball geblieben sein und das läppert sich dann auch. Aber dann hat er halt für so ein Buch, was weiß ich, 4 Jahre gebraucht oder so. Und dafür dann 30 Bücher geschafft. Also toll.
Das ist richtig. Ja. Aber du weißt, warum er so langsam war. Weil er hat ja alles auf seiner alten Schreibmaschine geschrieben. Auf seiner geliebten Olympia. Wirklich, also er mochte Computer gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei diesem letzten Werk war. Aber generell wusste man von Paul Auster, dass er alles getippt hat auf dieser Olympia. Und als sein kleiner Sohn, Frosch im Hals, als sein kleiner Sohn mal den Wagenrücklaufhebel, wie das Ding, glaube ich, hieß, kaputt oder abgebrochen hat, da wurde diese Maschine ganz liebevoll gesund gepflegt und Paul Auster hat damals gesagt, an der Stelle ist jetzt eine kleine Narbe, aber die Operation verlief erfolgreich. Also der hat also dieses Gerät geliebt und Schreiben war ja für ihn immer auch was Körperliches. Der brauchte eine Schreibmaschine, eine mechanische und das war eben diese geliebte Olympia, auf der glaube ich viele andere geschrieben haben, wie Hemingway oder was auch immer. Aber das war Paul Auster, der ein toller Typ. Das ist wirklich, wirklich schade. Und du hast ja gesagt, er war ja mit Siri Hustvedt verheiratet, auch eine bekannte Autorin. Und es gibt diesen einen Roman, Leviathan, aus den 90ern. Da geht es um einen Schriftsteller, der den Tod eines Freundes untersucht, denn der hat sich beim Bau einer Bombe in die Luft gesprengt. Und da gibt es eine Figur, die heißt Iris Wegen. Und es ist ein Cameo-Auftritt sozusagen einer von Siri Hustvedts Figuren aus einem ihrer Romane. Die hatte mal die Augenbinde, hieß der, glaube ich. Die Augenbinde. Und da war das so eine Protagonistin. Und die hat er so auftauchen lassen. Weißt du? Kleine Hommage an die Ehefrau. Fand ich auch
ganz süß. Ach, das wusste ich nicht. Das ist ja interessant.
Ja.
Ach, schön. Aber jetzt kommen wir mal zu unseren Büchern, die wir mitgebracht haben. Und wie immer fangen wir an mit den ersten Sätzen. Und ich würde mal sagen, heute ist nämlich was anders als sonst. Aber du fängst mal an mit deinem ersten Satz.
Mein erster Satz. Wie ein Raubvogel taucht das Flugzeug am tintenschwarzen Himmel auf, um danach abzubremsen, kurz scheinbar regungslos zu schweben und dann zu einer weitläufigen kreisenden Bewegung anzusetzen, so als schwanke es zwischen zwei möglichen Beuten, unentschlossen, auf welche es sich stürzen soll.
What? Also ich bin ja immer schon, ich warte eigentlich drauf, dass ich mal ein Buch kenne, das du mitbringst, aber das ist jetzt wieder, also das kenne ich auf keinen Fall. Bin ja sehr interessiert.
Bei dem hätte es sein können, weil es sicherlich eines der spektakulärsten Bücher dieses Jahres ist.
Oh,
aber
was
dazu
Neues?
Kommen wir später.
Hast du was
es
Neues?
Es ist was Neues, ja. Wie ein Raubvogel taucht das Flugzeug am tintenschwarzen Himmel auf.
Tintenschwarz.
Ja, gut. So, ja, und aber entschuldige bitte, du hast keinen ersten Satz. Was hast
nein.
du stattdessen?
Ich habe kein Buch mitgebracht. Ich bin jetzt im Streik und
Ausgerechnet du.
Ich erzähle später in der Nachlese für unsere Steady-Leute. Da werde ich dann erzählen, welche Bücher ich gerade parallel lese und nicht abgebrochen, aber einfach noch nicht fertig gelesen habe. Und ich habe mir ja geschworen, dass ich hier wirklich nur Bücher vorstelle, die ich fertig gelesen habe. Und dann bin ich leicht panisch geworden. Besser gesagt, ich habe noch zwei fertig gelesene Bücher, aber irgendwie, kennst du das, man hat ja schon so einen Anspruch, was man hier mitnehmen möchte. Und die waren zwar gut, aber die waren jetzt nicht so, dass ich mir denke, die muss ich euch jetzt unbedingt empfehlen. Also insofern dachte ich mir, nein, heute mache ich was anderes. Ich hatte wieder eine Bahnfahrt. Ich war mit meiner Familie in Weimar und habe den Dietmar Hartmut besucht, den die Lies und das Hörer jetzt hier aus dem Intro zum Beispiel kennen, die Stimme.
Dein Kumpel.
Ältester Kumpel, genau. Und auf dem Weg dahin habe ich mir einen Film angeschaut. Insofern habe ich heute einen Film dabei.
Ja.
Und ich habe versucht, den Trailer zu finden. Es gibt aber keinen deutschen Trailer, interessanterweise. Zumindest habe ich ihn nach langer Suche nicht gefunden. Sondern es gibt nur den Anfang des Films, aber der wäre dann schon auf Deutsch. Also das können wir mal versuchen, dass wir die erste Szene hören. Ich hoffe, das funktioniert.
Wer will anfangen? Ja, Brittany, lassen Sie hören.
Ich habe nichts direkt zum Text. Ich finde nur, dass das Wort an der Tafel falsch ist.
Meines Erachtens ist die Schreibweise mit zwei Gs völlig korrekt.
Das ist nicht lustig. Wir sollten nicht den ganzen Tag auf das N-Wort starren müssen.
Wissen Sie, das ist eine Vorlesung über die Literatur der Südstaaten. Wir befassen uns hier mit archaischem Gedankengut und vulgärer Sprache. Aber wir sind alle erwachsen. Und ich denke, wir können es in dem Kontext betrachten, in dem es geschrieben wurde.
Also ich finde dieses Wort ziemlich verletzend.
Bei allem Respekt, Brittany. Ich habe es überwunden. Ich bin sicher, das schaffen Sie auch.
Ich wüsste aber nicht, wieso.
Der Professor, den man da hört, ist selber Afroamerikaner. Und die junge Frau, die Studentin, die sich gegen das N-Wort wehrt, ist weiß.
Morgan Freeman ist das bestimmt.
Nein.
Also ich dachte, ich hätte gerade Morgan Freeman.
Nee, aber wenn du willst, kann ich gleich was darüber erzählen, worum es geht in diesem Film.
Ja, du musst. Entschuldige bitte. Du musst. Aber hat es irgendwas mit Literatur auch zu tun?
Bestimmt, der ganze Film hat mit Literatur
das habe ich mir
zu
doch
tun,
gedacht.
Sonst hätte ich ihn euch doch nicht mitgebracht.
Weiß ich doch.
Der heißt nämlich American Fiction, amerikanische Fiktion. Er war für 5 Oscars nominiert jetzt, hat sogar einen bekommen, und zwar für das beste adaptierte Drehbuch. Und trotzdem hat er hier in Deutschland keinen Kinostart bekommen, also keinen Verleiher gefunden. Und den gibt's jetzt auf Amazon Prime, das ist keine Werbung, aber es ist halt so, es gibt ihn einfach nur dort. Und der ist komischerweise freigegeben ab 18, was ich total seltsam finde, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund. Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock, eine FSK-Einstufung zu machen und haben dann halt gesagt, okay, sagen wir mal ab 18. Aber das hat mich sehr irritiert. Das ist das Spielfilmdebüt von einem Mann namens Court Jefferson. Und es ist eine satirische Geschichte über Klischees über afroamerikanische Literatur in den USA. Und das fand ich so interessant. Also es geht um Folgendes. Den Mann, den wir da gehört haben, das ist Thelonious Allison, genannt Monk. Der ist Hochschulprofessor für Literatur in Los Angeles. Und er ist auch Autor. Der schreibt sehr intellektuelle Bücher, die sich nur sehr mäßig verkaufen. Und sein neuestes Werk wird dann sogar abgelehnt, weil es in Anführungszeichen nicht schwarz genug ist. Und daraufhin will er eher als Witz ein Buch schreiben. Das macht er dann unter Pseudonym. Wie sich Weiße eben Sprache und Kultur der Afroamerikaner vorstellen. Es ist also dieses Buch, das er dann schreibt, ist vollgepackt mit Klischees, mit Stereotypen. Er selbst versteckt sich dann, weil er angeblich ein entflohener Krimineller ist, weil er kann ja natürlich sich nicht outen, dass er als Hochschulprofessor so ein Buch geschrieben hat, das dann auch so nur mit so Slangsprache die ganze Zeit um sich schmeißt und so. Aber das passt natürlich dann in dieses Bild, dass es natürlich der schwarze Kriminelle ist, der da ein Buch geschrieben hat und das ist so roh und das ist so echt und alle stürzen sich drauf und finden es ganz toll. Und es entbrennt also ein Hype um dieses Buch. Es wird ein Bestseller und dann geht es sogar in die Verhandlungen um die Filmrechte für Millionen von Dollar. Und diese Lüge, die als Witz begann, wird also immer größer, weil er muss sich ja weiterhin natürlich verstecken. Und dann gibt es noch natürlich die Geschichte von diesem Menschen, die dann erzählt wird. Es geht also um seine Familien und seine Liebesgeschichte. Es geht um seine Mutter, es geht um seine Geschwister und es geht um eine Beziehung mit einer Frau, die er beginnt. Und das ist alles andere als unproblematisch. Und in der Hauptrolle jemand anders, und zwar Jeffrey Wright. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Der hat schon in James-Bond-Filmen mitgespielt und in den Tributen von Panem. Und das ist so ein typisches Gesicht, das jeder kennt und man weiß den Namen nicht. Und deswegen habe ich ihn mir jetzt gemerkt. Jeffrey Wright, ja. Ein ganz, ganz toller Schauspieler. Sehr sympathisch. Und an sich finde ich die Geschichte schon total super. Und dann gibt es eben diese durchweg interessanten Charaktere. Ich will nicht sagen sympathisch, weil sie sind nicht alle sympathisch, aber sie sind alle wahnsinnig gut beschrieben. Und dann gibt's noch so einen Erzählkniff, der alles spannender macht, den ich aber jetzt nicht verrate. Also sie haben sich auch ein paar Sachen überlegt, das alles bildlich gut umzusetzen, weil das sonst natürlich eher eine statische Erzählung ist. Also in diesem Sinne diesmal keine Leseempfehlung von mir, sondern eine Filmempfehlung über das Lesen und den Literaturbetrieb amerikanische Fiktion, jetzt eben bei Amazon Prime und leider nicht im Kino, was ich anprangere. Und genau, also ich finde, er hat zu Recht diesen Oscar bekommen für das beste adaptierte Drehbuch. Eine ganz, ganz interessante Geschichte, die einem so ein bisschen eben zeigt, wie dieser Literaturbetrieb funktioniert und dass es manchmal halt nur um Klischees geht.
Mit Jeffrey Wright stand ich schon mal im Fahrstuhl.
Nein!
Ja, und zwar in New York. Da war er noch ein etwas jüngerer Schauspieler und ich kannte ihn nur aus einem Film, den ich damals gesehen hatte, der hieß Basquiat. Das war in den 90er Jahren und da spielte er diesen Maler, diesen crazy Typen auch, Basquiat, und war aber noch, meine ich, relativ unbekannt, also ich kannte ihn nicht. Und ich bin, als ich damals öfter mal in New York war, immer gerne in den Drama Bookshop gegangen. Der war direkt am Times Square zu der damaligen Zeit noch. Und es gibt keinen Laden auf der ganzen Welt, der so viele Theaterstücke verkauft, wo aber auch wirklich die ganzen Schauspieler, die auch tagsüber am Broadway spielen, auch hingehen und sich irgendwelche Stücke besorgen. Oder ich weiß noch, als ich mal bei so einem Typen war und so Programmhefte gekauft habe, der hat so lauter Programmhefte aus vergangenen Zeiten gekauft. Und dann sagte er, cool, vor 2 Minuten war Sarah Jessica Parker gerade erst da, weil sie ein Programmheft gekauft hatte für ein Stück. Also es wurde schon mal inszeniert, aber sie wollte das eventuell auch als Producerin mit sich selbst als Schauspielerin eventuell machen. Und sie kam eben zu ihm und kaufte da etwas. Das war jetzt nicht der Drama Bookshop, wo ich war. Aber es ist so interessant, dass man eben namhafte Schauspieler in solchen Läden auch begegnet. Genauso wie im Drama Bookshop. Jeder interessiert sich auch für bestimmte Skripte, um etwas zu lernen oder um etwas rauszusuchen, das man vielleicht machen möchte oder so. Und Jeffrey Wright stand mit mir, ich weiß gar nicht, warum ich im Fahrstuhl damals gefahren bin, aber ich glaube, das war irgendwann mal im 4. Stock und da kam man nur mit dem Fahrstuhl rauf. Da gab es kein wirkliches Treppenhaus, eventuell nur als Notausgang. Genau, und ich weiß auch nicht mehr, ob ich mit ihm gesprochen habe, ich glaube wahrscheinlich irgendwie so kurz Smalltalk, aber wir reden von vor 20 Jahren. Deswegen. Und das war Jeffrey Wright.
Cool.
Und der hat dem Basquiat gespielt und das hatte ich im Kino wohl gesehen davor. Lustige Begegnung. So, das als kleiner Einschub. Ja, interessant. Sag mir bitte nochmal, wie heißt dein Film?
Amerikanische Fiktion oder American Fiction. Also der deutsche Titel finde ich ein bisschen komisch, aber gut, ist halt direkt übersetzt.
Ja, amerikanische Fiktion. Was wäre ein besserer Titel gewesen?
Oh je.
American Fiction.
Vielleicht amerikanische Literatur oder sowas? Oder, ja, gut, dann geht auch kein Mensch ins Kino.
Amerikanische Belletristik. Das ist ja letztendlich, ist ja Fiction Belletristik, ne?
Ja.
Fiction und Non-Fiction, Sachbücher und Belletristik. Das ist der Unterschied, den wir machen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich überlege nur gerade, wenn du auf der Straße eine Umfrage machst und fragst, was ist Belletristik, wie viele das dann wüssten. Also man muss ja auch so einen Film immer so benennen, dass die Leute ungefähr wissen, worum es geht.
Dann amerikanischer Roman.
Ja.
Der amerikanische Roman. Klingt aber auch furchtbar.
Nee, das hätte ich besser gefunden. Aber vielleicht gab es das schon, ich weiß es nicht. Das hätte ich besser gefunden.
Ja,
aber na gut, auf jeden Fall, egal wie der Titel ist, ich fand den Film sehr, sehr interessant von der Prämisse her und kann ihn euch nur empfehlen.
Sehr schön. Dann haben wir auch wieder einen Tipp heute von einem echten Profi. Und das ist wieder einer unserer Buchhändler. Wir gehen nach Baden-Baden diesmal. Und du hast ihn entdeckt damals, Larissa, ne? Du hast ihn überhaupt entdeckt für unseren Podcast.
Weil die Buchhandlung Strass einfach in Instagram wahnsinnig präsent ist. An der kam ich nicht vorbei. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir doch mal gucken, wer da dahinter steckt. Und da steckt Josua Strass dahinter. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist.
Guten Morgen, hallo.
Hallo Josua. Und du hast wieder wahnsinnig viel gelesen. Uns hat es wirklich beeindruckt. Im letzten Jahr 2023 waren es, glaube ich, quasi fast pro Tag ein Buch. Oder über 250?
Nein. Es waren 223 Bücher. Ach so. Also da sind wir jetzt bei zwei Dritteln, also was auch schon ordentlich ist. Ja.
Du hast mir deine Liste vorab geschickt mit den Büchern, die du bereits 2024 gelesen hast. Ich habe sie versucht, Larissa zwischendurch mal vorzulesen. Die Zeit hat überhaupt nicht gereicht. Das war irre. Was war dein absoluter Favorit dieses Jahr bisher?
Ja, mein absoluter Favorit war ein Buch, auf das ich mich riesig gefreut habe. Das war der Abschluss einer Trilogie. Da ist man ja immer sehr in Sorge, auweih, wird es verkackt oder nicht. Also man hat auch ganz oft eine Trilogie oder eine mehrbändige Reihe, es müssen ja nicht immer drei Bände sein, wo man dann sagt, oh, er kriegt es einfach nicht hin. So ein schönes Beispiel ist ja auch George R. R. Martin mit Game of Thrones. Der hat die Bücher, also die Bücher sind Vorlage, der hat es nie zu Ende geschrieben. Ja? Und insofern, wenn was abgeschlossen wird, feiern wir das komplett. Und das war so bei Lars Mütting, bei der sogenannten Schwesternglockentrilogie, bei Surkamp, Insel erschienene. Und da kam jetzt gerade der dritte Band, Astrids Vermächtnis. Und es ist so erleichternd. Es ist ein wunderbarer, stimmiger Abschluss. Spielte Norwegen 19. bis 20. Jahrhundert. Es hat Emotionen, ohne kitschig zu sein. Es hat Spannung, ohne einen jetzt komplett wegzufressen, was den Nervenkitzel angeht. Es hat großartige Charaktere und das ist einfach, es war so erleichternd und das war so eine wunderbare Lektüre. Und jetzt würde ich mir 5 Bände wünschen, aber er hat es abgeschlossen und er hat es super abgeschlossen und das ist toll.
Larissa, kennst du diese Trilogie?
Nein.
Du kennst sie auch
nein,
nicht.
Keine Ahnung.
Dann gib uns doch einen ganz kurzen Überblick, worum es überhaupt geht in dieser Trilogie, denn ich bin echt neugierig geworden.
Gerne. Es beginnt im 19. Jahrhundert in Norwegen. Nein, es beginnt eigentlich viel früher, aber die Handlung beginnt in Norwegen im 19. Jahrhundert. Es geht um einen entlegenen Ort in Norwegen, in dem eine Stabkirche steht. Diese Stabkirchen sind ja inzwischen Weltkulturerbe. Ganz, ganz viele sind verloren gegangen, wurden abgerissen, wurden zerlegt, wurden zum Teil auch abgebaut und wieder woanders aufgebaut. Dieses Thema haben wir in dem Buch. Also es beginnt damit, dass diese Kirche, wenn man so will, auch schon entdeckt wird von einem Deutschen, der die in Dresden wieder aufbauen möchte. Und das gibt natürlich einen ziemlichen Aufruhr in dieser kleinen Gemeinde. Und die Hauptfigur ist eine junge Frau, die dann später auch emotional zwischen diesem jungen Deutschen, der den Abbau der Kirche überwachen soll, und dem Pfarrer ihrer Gemeinde steht. Und ihr persönliches Lebensschicksal oder auch ihre Lebensgeschichte ist verknüpft mit diesen zwei Schwesternglocken, die in dieser Kirche aufgehängt sind, wo es natürlich auch darum geht, können wir die überhaupt mitgeben, wenn die Kirche tatsächlich abgebaut wird? Weil es heißt auch, dass diese Glocken eben sozusagen von selbst beginnen zu läuten, wenn dem Dorf Gefahr droht. Ist jetzt aber keine Fantasy-Story oder sowas. Und das, aber er spielt natürlich auch mit mythologischen Elementen. Es geht auch ganz viel über diese Kirche sozusagen als Überbau. Im Hintergrund, dass man sagt, die waren so der Übergang vom nordischen Glauben aufs Christentum. Man hat in manchen dieser Stabkirche hat man zum Beispiel Elemente, was weiß ich, die Asen, die Midgard-Schlange oder sonst irgendwas, aber auch den gekreuzigten Christus. Also die sind auch kulturell unfassbar spannend. Und deswegen ist es eben mehr als so cozy Familiengeschichte, wovon der Buchmarkt ja strotzt, sondern da ist auch ganz viel Erzählkunst und ganz viel Kultur als Thema drin.
Ich habe es mir gerade angeguckt. Es gibt, wie du natürlich, Trilogie, drei Bände. Das heißt Die Glocke im See, Astrids Vermächtnis und ein Rätsel auf blau-schwarzem Grund. Jetzt im Internet.
Das war jetzt Reihenfolge 1, 3, 2 okay, sozusagen. Genau. Also Die Glocke ist Band 1, Rätsel ist Band 2 und jetzt gerade der Abschluss ist Astrids Vermächtnis.
Das ist nämlich genau das, was ich daran schwierig finde, dass man bei solchen Trilogien oder generell Reihen oft nicht weiß, in welcher Reihenfolge man die zu lesen hat. In dem Fall sieht man es jetzt, weil das eine gibt es einfach nur als Hardcover und das ist das teuerste. Insofern war ich mir jetzt sicher, das ist das letzte. Aber trotzdem, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig. In dem Fall sind die auch vom Aussehen her relativ unterschiedlich. Die Schrift ist zwar ähnlich, aber man sieht nicht sofort, dass die zusammengehören sozusagen. Da kommt dann Ihr Buchhändler ins Spiel und könnt dann natürlich die Leute ein bisschen aufklären und an die Hand nehmen.
Genau.
Ich liebe überhaupt den Namen Schwesternglockentrilogie. Finde, es ist super.
Das macht neugierig, ja, was das bedeuten soll überhaupt. Mhm. Schwesterglocken. Okay.
Und ich sage jetzt auch mal, wenn das jetzt ein Ken Follett-Buch wäre, dann hätte das 1200 Seiten und es wäre alles in einem Band. Also dann wird man es natürlich so gleich wegsnacken. Nein, vielleicht nicht unbedingt bei der Menge. Aber es ist auch relativ Platz zwischen den einzelnen Bänden gewesen. Also für uns Buchhändler natürlich ist es auch schwierig, wenn das so aus dem Blick rausgerät. Und wenn man dann auch wieder so zwei Jahre später kommt, dann Band 2, habe ich Ihnen schon empfohlen, Mythen, Glocke im See, ach ja, ja, ach, das war das. Oder nein, haben Sie noch nicht. Dann sagt man, dann lesen Sie erstmal Band 1. Ist natürlich verkaufstechnisch auch nicht blöd. Aber jetzt kann man einfach sagen, die ist abgeschlossen. Da gibt es dann sicher auch noch Kunden oder Kundinnen, die sagen, ich will, dass die alle im Band, im Regal gleich aussehen. Ich warte jetzt, bis es auch als Taschenbuch kommt, aber die können ja dann schon mal Band 1 und 2 lesen.
Wem würdest du es empfehlen? Also welchen Kundinnen und Kunden, die in den Laden kommen, wo siehst du gleich, das sind Leute, denen könnte die Schwesterglockentrilogie gefallen?
Also sagen wir mal einfach Leser und Leserinnen mit so ein bisschen Anspruch, weil dieses Kulturthema ist präsent, es ist aber auch nicht dominant. Ich kann das auch einfach mitnehmen. Und das macht diese Trilogie so stark. Ja, weil ich sehe natürlich den Menschen mit einem Kulturwunsch, auch mit einem Literaturwunsch, eine schöne Sprache. Mhm. Es ist auch nicht irgendwie in irgendeiner Ebene Sex, Crime and Violence so, dass man sagt, ach du meine Güte, so genau wollte ich da jetzt gar nicht hingucken. Der abschließende Band spielt in der Drittreichzeit. Mhm. Also da haben wir natürlich jetzt schon diesen Druck. Können wir uns vorstellen, ja, die Nazis mit diesem Fable für nordische Mythologien, wir wollen das alles haben und die gehen im wahrsten Sinn des Wortes über Leichen. Es geht tatsächlich auch um die Besetzung Norwegens, es geht um das Thema Mitläufer und alles. Also wir haben da auch ein schönes politisches oder historisches Thema, aber das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das super Spannende an dem Buch ist übrigens auch Lars Müttinge, der ja inzwischen ein renommierter und anerkannter norwegischer Autor ist, der schon mehrere Bücher auch davor geschrieben hat, dessen Familiengeschichte ist mit dem Buch verknüpft. Es gibt eine Frau Müting, die am Anfang, die ist uralt und die stirbt in dieser Kirche. Das ist eine Vorfahrin von Lars Müting. Und das ist, also er setzt seiner Ur-Ur-Ur-Urgroßvorfahrin oder sowas, setzt der kleinen, so ein kleines Denkmal, selbst wenn die da stirbt, aber das ist jetzt nicht tragisch. Ich denke, für alte Menschen im 19. Jahrhundert war das vielleicht auch das perfekte Lebensende, während im Gottesdienst einzuschlafen. Okay. Und das ist dann auch so, dass selbst als diese, ich spoiler jetzt ein bisschen, selbst als diese Kirche abgebaut und in Dresden wieder aufgebaut wird, gibt es dann Leute, die sagen, wenn sie an diesem Platz in der Kirche sitzen, dann haben sie so ein bisschen so ein Gänsehautgefühl. Also der Mann ist einfach phänomenal, was so ein bisschen Drama angeht.
Toll. Joshua, ja. Ganz herzlichen Dank für deinen Tipp.
Sehr gerne.
Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Super.
Bis die Tage. Ich schaue demnächst mal bei dir vorbei im Laden.
Super.
Jetzt bin ich aber gespannt, was du mitgebracht hast diese Woche. Was ist es denn?
Ja, es ist ein Buch, das einen nicht wirklich loslässt. Es ist das Buch, das du natürlich schon gesehen hast, weil es, glaube ich, in den meisten Buchhandlungen auch wirklich ganz vorne steht. Und es ist Trophäe.
Dieses das mit dem Nashorn. Cover mit dem Nashorn drauf. Ja, stimmt.
Das ist von Jaja Srutas. Also wird geschrieben Ga-E-A Schoetas, wenn man es mal wörtlich nimmt, aber ausgesprochen Jaja Sruktes. Sie ist eine belgische Autorin und es ist eines der besondersten Bücher dieses Jahres. Das ist kein wirkliches Lesevergnügen für den Urlaub, aber man wird unglaublich reingesaugt und zwar in die DNA des Jagens, die auch in uns Menschen drin ist. Und es geht um Hunter White, das ist ein steinreicher Amerikaner, hat eine extrem hohe Summe dafür gezahlt, ein Spitzmaulnashorn schießen zu dürfen, denn das fehlt ihm noch in seiner Sammlung der Big Five. Und hat also diese Jagdlizenz ersteigert, die muss man ersteigern, um so etwas schießen zu dürfen, denn damit, auch ganz interessant, einer der Dinge, die man erfährt aus dem Buch, werden viele andere Dinge finanziert. Du darfst also zum Beispiel ein vom Aussterben bedrohtes Nashorn schießen, weil mit dem Geld wiederum ein Schutzprogramm finanziert wird, um diese Nashörner zu schützen. Ja, da gibt es erstmal einen Aufschrei bei uns. Aber, wie es heißt an einer Stelle, deine westliche Moral ist ein Luxusprodukt, das man sich leisten können muss. Der Rest der Welt muss mit Pragmatismus auskommen. Also das Buch ist auch Kritik ein bisschen an unserer Moral, die in anderen Teilen der Welt überhaupt gar nicht funktionieren würde. Und dieses Jagdbusiness ist ein komplett anderes Universum. Da stecken so viele Philosophien dahinter. Wer welches Tier jagen darf, unter welchen Umständen. Und ich rede nur von den moralischen Dingen. Ja? Und die Jäger sehen das auch als eine Art Kunst. Ein Tier mit nur einem Schuss so zu treffen, dass es aufhört zu rennen, ohne je gewusst zu haben, was ihm zugestoßen ist. Ja? Oder es gilt auch das Prinzip oft, nur wenn du dich selber in Gefahr begibst, ist es ein faires Duell. Ja, also nichts Zielfernrohr oder so weiter. Du musst auch selber dein Leben in die Waagschale werfen, um auf Augenhöhe ein faires Duell zu haben. Oder auch für die Afrikaner gilt, wenn sie für den Kochtopf jagen, dann wählen sie geschwächte Tiere oder verwundete Tiere. Das ist natürlich einerseits weniger anstrengend, stärkt wiederum die Herden und ihre ganze Lebensweise ist auf die Haltung des Ökosystems ausgelegt. So muss ja auch alles verwendet werden. Die würden nie irgendwas schießen und irgendwelche Knochen liegen lassen oder einen Leichnam liegen lassen. Es muss alles verwendet werden. Und das ist total spannend, in diese Köpfe da reinzukommen. So, und bei Hunter ist es jetzt so, dass alles ein bisschen anders läuft. Und die Autorin beschreibt, was passiert, wenn ein Jäger zunächst mal nicht zum Töten kommt. Denn da baut sich ja in dir etwas auf. Und er kriegt diese unglaubliche Unruhe. Und hier heißt es, das Adrenalin, das sich während der Jagd angesammelt hat, diese angestaute Anspannung, die sich in einem Schuss hätte entladen müssen, hat keinen Weg nach draußen gefunden und vergiftet sein Blut. Und so geht es mit Jägern. Und ich musste denken an Sabine Klüger, das Dschungelkind, die ja aufgewachsen ist in einem Stamm, war ja auch einer der ganz großen Bestseller, mit der hatte ich neulich ein Gespräch. Und die ist mit Jagen gegangen, als junges Mädchen. Und das durfte sie nur, weil alle dachten, sie sei ein Junge. Und deswegen ist sie als kleines Kind mit Jagen gegangen. Und die hat dieses Jagen in ihrer DNA. Und die hat erzählt, das ist wie auf Drogen sein, Jagen. Da finden chemische Prozesse statt und du musst jagen. Auch du musst töten, wenn du so willst. Und sie hat es in sich drin. Es ist total beeindruckend und gleichzeitig auch wieder erschreckend. Dieses Buch ist wahnsinnig lebendig erzählt. Man ist so mittendrin. Du kriegst tolle Einblicke auch wirklich in die Welt der Menschen, die dort in diesem Dschungel lesen. Die auch Fährten lesen, ganz anders als wir. Die Spur, die sie irgendwo da im Dschungel, in der Steppe lesen, verrät ihnen nicht nur, was bereits passiert ist, sondern auch, was noch passieren wird, weil sie sich in das Tier hineinversetzen. Das ist so, ob das Tier müde ist, ob es sich ausruhen wird, ob es vor Energie nur so sprüht, weil es gerade gegessen hat. Die können sogar individuelle Tiere anhand ihrer Fußabdrücke unterscheiden. Und da gab es diesen einen halb verwischten Abdruck, wie es heißt, im Sand. Und der Fährtenleser sagt ja nur, Kinga, ein weiblicher Gepard, 3 Jahre alt, in diesem Jahr ohne Welpen. Zum letzten Mal hat sie diese Stelle gestern zwischen 18 Uhr und Mitternacht passiert. Und Hunter sagt dann, wie um alles in der Welt? Und dann sagt er wiederum, Insekten, Mister, Insekten sind das Uhrwerk des Buschs. Schauen Sie mal hier, dieser feine Strich, das ist der Schwanz eines Skorpions. Skorpione jagen nur nachts und am liebsten, wenn der Mond nicht scheint. Die Wolken sind gestern erst nach Mitternacht aufgezogen. Davor war es zu hell. Die Rille verläuft durch den Gepardenabdruck, der war also eher hier. Aber nicht tagsüber, denn dann ist es zu warm zum Jagen. Geparde bewegen sich erst, wenn die Sonne untergeht. Und Hunter starrt ihn völlig perplex an und fragt ihn dann, erinnerst du dich an jeden einzelnen Abdruck im Sand? Und wir reden von Abdrücken, die irgendwo kilometerweit entfernt sind von deinem Dorf. Und er zuckt nur mit den Schultern und sagt, Naja, würde es dir nicht auffallen, wenn jemand mit schlammverschmierten Schuhen über deinen Teppich gelaufen ist? Das hier ist mein Haus. Wirklich, es ist total beeindruckend. Es geht um Leben und Tod. Der wird auch ganz anders natürlich, der Tod zum Beispiel, betrachtet als bei uns, als etwas ganz Natürliches. Ja, Leben und Tod sind zwei Punkte auf der gleichen Linie, wie es hier heißt, durch Zufall und durch Umstände voneinander getrennt. Und die Haltung der Afrikaner zu dem Tod, also in diesem Buch, ist ein ganz anderer. Die akzeptieren das viel einfacher als wir. Sterben für die Gemeinschaft ist ein hohes Gut zum Beispiel, wenn die Götter das so vorgesehen haben. Und es wird einem beim Lesen klar, was wir im Westen für Individuen sind. Dass das Individuum so viel zählt. In den Stämmen dort, ob in Asien oder in Afrika, da zählt das Individuum eigentlich nichts. Es geht immer nur darum, Teil einer Gruppe zu sein. Nur so kannst du manchmal ja auch überleben. Es geht nie darum, besser zu sein als die anderen. Die kennen dieses Konzept nicht. Eine Sache war entweder gut oder sie war schlecht. Also man hat etwas gut gemacht oder man hat etwas schlecht gemacht. Man hat nie etwas besser gemacht als jemand anders. Das ist westliches Kompetenzdenken. Und diese Art von Erkenntnissen schält sich immer mal wieder so aus diesen Seiten heraus. Und es ist wirklich schreckend, wie sehr Jagdinstinkt in unserer DNA ist. Dieses Buch, es ist harter Tobak und ich habe jetzt den eigentlichen Clou nicht verraten, denn es passiert etwas, auch relativ früh, ne, weil er ja auch nicht zum Jagen kommt, was ihn, den Hunter, überrascht und auch herausfordert. Und das tut es uns als Leser genauso. Viele Rezensenten haben das einfach in ihren Rezensionen auch einfach geschrieben und verraten. Und ich finde das eine Frechheit. Ich finde das unmöglich. Ich verrate es nicht, denn wir wollen das mit diesem Hunter White, wie er heißt, wollen wir genauso miterleben. Das ist ein beeindruckendes Buch. Das ist manchmal auch durchaus harter Tobak. Es saugt einen rein. Es ist auch wahnsinnig spannend. Trophäe von Chaya Srutas.
Schön, wie du das aussprichst. Das toll.
Ja,
sag's nochmal.
Chaya Srutas, die in Münster Srutas übrigens an einer Universität ist. Also sie spricht auch fantastisch Deutsch. Aha. Und ist da Dozentin für, hab vergessen was.
Okay, interessant. Ja. Wahrscheinlich Chaya für Literatur, Srutas. So wie vorhin unser Hochschulprofessor bei American Fiction. Siehst du, da schließt sich der Kreis.
Herrlich.
Wir haben natürlich heute auch wieder einen Gast aus dem Literaturbetrieb, und zwar Tanja Kinkel ist bei uns. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen und neben historischen Romanen schreibt sie auch Thriller, Kinder- und Jugendbücher, Fantasy sowie Gegenwartsliteratur. Und alles. In einem neuen Buch zusammen mit anderen Autorinnen, das sie herausgegeben hat, erzählt sie historische Geschichten aus 1300 Jahren Kloster Reichenau. Kurzgeschichten von berühmten Autoren über die legendäre Klosterinsel im Bodensee. Das freut mich natürlich als gebürtige Konstanzerin sehr. Insofern herzlich willkommen, Tanja Kinkel.
Danke, dass ich hier sein kann.
Du bist ja bei der Recherche ganz bestimmt auch wieder auf für dich Neues und Überraschendes gestoßen. Es geht zum Beispiel auch um diesen Universalgelehrten Hermann den Lahmen. Was ist das Spannende an dem?
Also er ist mehrfach als der Stephen Hawking des Mittelalters bezeichnet worden. Und die Bezeichnung ist nicht zu hoch gegriffen und übertrieben. Er war gleichzeitig ein Universalgelehrter und ein Erfinder und ein Mann, dem vom körperlichen Schicksal übel mitgespiegelt wurde. Er war schwer behindert den größten Teil seines Lebens. Historiker streiten sich noch, ob von Geburt oder von früher Kindheit an, aber egal wie, zu dem Zeitpunkt, als er als Kind zu Reichenau kam, spätestens war er wirklich so schwer behindert, dass er sich ohne Hilfe der Brüder nicht von einem Raum in den anderen bewegen konnte. Und das wurde mit fortschreitenden Jahren immer schlimmer. Sogar sprechen konnte er nur mühsam. Gleichzeitig war der Mann auf dem Gebiet, wie wir heute sagen würden, Mathematik, Physik, Musik, einfach genial. Und er war ein Historiker, dem wir, die wir dann später über die Reichenau recherchieren, also so einiges zu verdanken haben. Er hat sich vorgenommen, nichts Geringeres als eine Weltchronik zu schreiben. Und auch wenn er damit natürlich nicht fertig wurde, ist das ein hoher Anspruch. Was ich bei ihm auch sehr anrührend fand, war, als ich dann dazu kam, diese Weltchronik für die Recherche zu lesen, dass er sich selbst und seine Familie mitten in die Weltgeschehnisse eingebaut hat. Also Kaiser hier, Papst dort. Und dann kommt dieser, in diesem Jahr starb meine Mutter und er fügt noch ein Gedicht, ein Trauergedicht über seine tote Mutter hinzu. Also er wollte auch bei ihr beerdigt werden. Was gemessen daran, dass er schon als Kind ins Kloster gekommen ist, übrigens zeigt, dass er den Kontakt zu seiner Geburtsfamilie offenbar nie verloren hat.
Wie ist man denn mit Menschen, die also körperliche Behinderung hatten, wie ist man mit denen denn umgegangen in der Zeit?
Sagen wir mal so, das kam schon sehr drauf an, wo du warst und was du warst. Im Fall Hermann war es ja so, dass er einerseits der Sprössling einer adligen Familie war, was schon mal natürlich ein Vorteil ist, weil ob sich eine Bauernfamilie hätte leisten können, sich um ein behindertes Kind zu kümmern oder jemand anderen dafür zu bezahlen, ist, halte ich mal für sehr unwahrscheinlich. Aber zum anderen kam es auch sehr darauf an, wo du aufgenommen wirst. Hermann hatte jetzt das Glück, dass zu dem Zeitpunkt, als er als Kind in die Reichenau kam, einer der letzten wirklich fabelhaften Äbte am Ruder war. Danach waren die Äbte von nicht ganz so hoher Qualität, um es mal glimpflich auszudrücken. Aber der Abt, der das Sagen hatte, als Hermann dazu kam, Bern oder Berno, war selbst musikalisch nicht nur interessiert, sondern kreativ tätig, war außerdem der letzte Abt, der nicht aus hohem Adel war und trotzdem den Abtsposten erreichen konnte, dass die Reichenau später diese adlige Exklusivklausel hatte, trug sehr zu ihrem Niedergang bei und nicht zufällig war der letzte große Abt eben ein nicht hoher Adliger, sehr sympathischer Charakter. Wir haben noch andere Beispiele übrigens dafür, nicht so extrem wie Hermann in der Behinderung, aber einer der anderen berühmtesten Mönche der Reichenau, Wallafried Strabo, hat sich ja selbst so genannt und der Name bedeutet Wallafried der Schielende.
Ich fand ganz interessant, in deinen Büchern bist du meistens in der Vergangenheit unterwegs und als ich jetzt aber mal geguckt habe, ich habe dich nämlich vor 20 Jahren, glaube ich, mal interviewt, das ist wahnsinnig lang her und ich kriege auch nicht mehr ganz zusammen, wann, wo, wie, warum. Aber auf jeden Fall habe ich dann mal jetzt geguckt, was hat sie denn seitdem so alles gemacht natürlich, als ich wusste, dass du heute kommst. Und habe dann aber gesehen, dass du auch mal einen Ausflug in die Zukunft gemacht hast.
Mehrfach.
Und dann musst du unbedingt ein bisschen was drüber erzählen.
Okay, also zum einen ist es so, für mich ist Science Fiction und Historie zu mögen nicht gegensätzlich, sondern sehr miteinander verwandt. Das eine ist die Realität, aus der sich uns entwickelt hat und die andere eine mögliche Realität beziehungsweise mehrere, zu der sich unsere entwickeln könnte. In dem konkreten Fall, was das betrifft, was ich geschrieben habe, okay, da muss ich jetzt differenzieren. Mein erster offizieller Science-Fiction-Ausflug war ja ein Roman, der sozusagen 5 Sekunden in der Zukunft spielte. Das war Götterdämmerung.
Aber was passierte in diesen 5 Sekunden in der Zukunft?
Tja, also viel von der Menschheit überlebt's nicht, Christian.
Okay, gut.
Also bei den anderen Sachen, die ich geschrieben habe, handelt es sich um Geschichten, die in der Perry Rhodan-Serie spielen. Diese Serie ist eine der längst veröffentlichten Science-Fiction-Serien der Welt. Jede Woche ein Heft seit den 60er Jahren, deutsche Science-Fiction-Serie, also sozusagen nur die Briten mit Doctor Who haben etwas Äquivalentes und Doctor Who hatte 15 Jahre Pause, also Perry läuft länger. Mein Vater hatte die Serie in den 60er Jahren als Junge schon gelesen und als dann in den 80er Jahren die Sammelbände erschienen, hatte er mir, und damals war ich ein Teenager, dann einige geschenkt und ich hatte dann auch Blut geleckt. Ich will nicht sagen, dass ich seither jedes Heft gelesen hätte, aber ich bin immer mal wieder zurückgekommen, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann war es so, vor einigen Jahren, beziehungsweise sicher inzwischen auch schon über ein Jahrzehnt wieder her, da hatte ich einen historischen Roman, für den dachte ich, ist ein idealer Titel einer, von dem ich wusste, dass die Perry Rhodan-Serie ihn schon mal verwendet hatte, nämlich Säulen der Ewigkeit. Und ich fragte an, ob ich den Titel verwenden könnte für meinen historischen Roman, der im Ägypten des frühen 19. Jahrhunderts spielte und bei dem es um die ersten großen Ausgrabungen unter anderem geht. Also, die haben ohne weitere Umstände sofort Ja gesagt, was sehr nett war. Und deswegen habe ich sie öfter auf der Frankfurter Buchmesse getroffen, bin immer am Stand vorbeigegangen. Und der Verleger Klaus Frick hat mich damals dann gefragt, Frau Kinkel, wenn Sie Perioden gelesen haben und teilweise immer noch lesen, könnten Sie sich vorstellen, mal bei uns einen Gastroman zu schreiben?
Also ich finde es total faszinierend, wenn man mal liest, die Druckauflage liegt weiterhin bei 60.000 und es gibt über 3.200 Bände. Also es ist wirklich ein ungebrochenes Phänomen, kann man sagen. Ja. Das ist wirklich toll.
Es ist übrigens von der Schreibweise her auch nicht unähnlich eines historischen Romans gewesen, denn bei einem historischen Roman, zumindest soweit er von einer realen Person handelt, und ich habe ja sowohl Romane geschrieben mit erfundenen Hauptfiguren als auch Romane, in denen historische Persönlichkeiten im Zentrum stehen. Also bei solchen Romanen gibt es ja je nach Forschungsstand schon ein Gerüst von Fakten, auf dem sich Biografen in etwa geeinigt haben und an die man sich schon halten sollte, auch wenn die weiteren Interpretationen natürlich freistehen, denn das Ganze ist, sollen ja keine Sachbücher, sondern Romane sein. Und ja. Beim Schreiben für eine Serie wie Perry Rhodan, die ja eine fortlaufende Serie ist, kannst du also nicht wild schreiben, was du möchtest, sondern du bekommst ein gewisses Personen- und Handlungsgerüst. Und das ist sehr ähnlich wie die Daten, die dir die Geschichte liefert. Das heißt, es ist nicht genau vorgeschrieben, jeder Satz oder so, aber es steht dann da, das und das passiert und die Personen sollen vorkommen. Also war bei meinem ersten Gastroman, der sollte die Hintergrundgeschichte eines Schurken, der in der damaligen Staffel neu eingeführt worden war, erzählen. Und am Schluss des vorgeschriebenen Handlungsgerüsts stand nur, also und dann am Schluss gewinnt er auf eine ziemlich rücksichtslose Art und Weise. Aber ich dachte, damit es eben ein emotionales Gewicht hat, langt das nicht, dass er gewinnt. Und ich, mein großes Vorbild dafür war Der Pate Teil 1, wo Michael Corleone ja auch am Schluss gewinnt, aber auf eine Weise, die zeigt uns als Zuschauern bzw. Lesern von Puzos Roman, dass er gleichzeitig einen wichtigen Teil seiner Menschlichkeit verloren hat.
Bevor wir deinen Tipp bekommen, ganz kurze Frage. Hatte der Verlag damals, was Säulen der Ewigkeit angeht, hatten die einen Copyright auf diesen Titel oder warum muss man die fragen?
Also ich hätte es wahrscheinlich auch so riskieren können, aber es ist tatsächlich so, dass es für Titel, also damals zumindest, soweit ich informiert bin, gewisse Copyright-Sachen gibt. Also das heißt, wenn ein Roman schon vor 80 Jahren erschienen ist, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn ein Roman innerhalb der letzten 15 oder gar 10 oder noch näheren Jahre geschrieben ist, dann besteht tatsächlich, was Titel betrifft, so etwas wie ein Copyright, soweit ich weiß.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was jemand, der sich eben beruflich viel mit der Historie beschäftigt, uns als Buchtipp mitgebracht hat, was du also selber gerne liest. Erzähl uns was.
Also es sind natürlich zu viele, um alle aufzuzählen, aber ich habe mich daran an die Vorgabe gehalten, einen einzigen Buchtipp, von dem ich mir wünsche, dass die Leute diesen speziellen Roman unbedingt lesen sollten. Und meine Wahl ist ein Roman, der heißt Der Hüter des Feuers, ist bei Goldman veröffentlicht und geschrieben von der amerikanischen Autorin Jo Graham. Bei diesem Roman, der spielt nach dem Tod von Alexander dem Großen in der Zeit der sogenannten Diadochenkämpfe, also ist Alexanders Generale um ihren Teil aus seinem Imperium kämpften, aber das Ganze wird nicht aus der Perspektive von einem der Generäle erzählt, sondern aus der Perspektive von einer Figur namens Lydias, der war früher Pferdeknecht, hat sich hoch zum Krieger gearbeitet und ist selbst zu dem Beginn des Romans in einer sehr traurigen Situation, nicht weil Alexander gestorben ist, sondern weil seine Frau und sein Kind gestorben sind. Und das ist eine der Dinge, die mir bei diesem Roman so gut gefallen ist, dass er zeigt, wie du nach einer Tragödie dir dein Leben wieder aufbaust. So viele Romane erzählen nur bis zur tragischen Wendung und dann ist mehr oder weniger Schluss. Dieser Roman ist eine Heilungsgeschichte und zeigt die Hauptfigur, wie sie ohne jemals die Wichtigkeit der früheren Beziehungen zu verlieren, neue Beziehungen aufbaut, neue Menschen und eine neue Heimat findet, schließlich in Ägypten. Und natürlich, und deswegen ist es ja ein historischer Roman, liegt es mir am Herzen, wie die verschiedenen Kulturen da geschildert werden. Babylon, die Makedonen, die Griechen, was nicht unbedingt dasselbe ist, und Ägypten. Und das Ganze ist sehr spannend und sehr glaubwürdig und intensiv geschrieben und vor allem ohne eine Kultur gegeneinander auszuspielen. So oft, nicht nur in historischen Romanen natürlich, aber auch in Gegenwartsromanen, hast du, auch wenn das nicht von den Autoren unbedingt beabsichtigt ist, hier die eine Kultur, die überlegen ist oder zumindest die Guten sind, und die andere ist entweder primitiver oder imperialistisch böser oder so weiter. Also auf jeden Fall uns, den Lesern, als weniger sympathisch geschildert als vor allem dann meistens die Kultur, das Volk, die Ethnie der Hauptfigur. Und das ist hier absolut nicht der Fall. Es ist auch ein historischer Roman, in dem es nicht nur Heterosexualität gibt und in dem die Hauptfigur sowohl homosexuelle als auch heterosexuelle Beziehungen hat, was genau dieser Zeit, der Nachzeit von Alexander dem Großen, angemessen ist, statt davor wegzuscheuen, wie es auch so viele andere Romane tun. Aber wie gesagt, das Ganze würde nicht funktionieren, wenn die Hauptfigur nicht so ungeheuer sympathisch wäre, dass man sich wünscht, dass er sein Leben wieder zusammenkriegt. Und zu allem Guten ist es auch noch eine wunderbare, das, was man im Englischen eine Heist-Story nennt, also wie Ocean's 11 so ungefähr, weil die Mission, die Lydias gleich zu Beginn kriegt, ist tatsächlich eine historische. Denn Ptolemaios, der General, mit dem er dann schließlich geht nach Ägypten, der spätere Herrscher von Ägypten, von dem die letzte ägyptische Dynastie und auch Kleopatra abstammen wird. Also dieser Ptolemaios beauftragt ihn, den Leichnam von Alexander dem Großen zu klauen, was aus ideologischen Gründen sehr wichtig ist. Der General, der die Leiche hat, hat einen riesen Vorteil. Und es ist die Aufgabe von Lydias, dafür zu sorgen, dass der Leichnam von Alexander dem Großen aus Babylon nach Ägypten kommt.
Wie ist der Autor nochmal, Autorin?
Autorin heißt Jo Graham. Der Roman heißt Der Hüter des Feuers und auf Deutsch veröffentlicht bei Goldmann.
Herrlich. Perfekt. Tanja Kinkel, ganz herzlichen Dank. Du hast geschrieben, auch mit anderen Autorinnen namhaft, eine Anthologie sozusagen zur Geschichte der Insel Reichenau. Das heißt Reichenau, Insel der Geheimnisse.
Und die Anthologie erzählt eben jede Geschichte für sich, aber insgesamt gibt es einen hoffentlich spannenden Fleckenteppich aus Geschichten in der Historie und aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Das war mir auch sehr wichtig als Herausgeberin und das haben die Kolleginnen wunderbar erfüllt. Wir haben also Perspektiven, klar, von Kaiserinnen, aber auch von Nonnen aus dem Volk. Wir haben Bäuerinnen und Fischer, 10 Kurzgeschichten, 8 Autorinnen, und ich darf sagen, jede Autorin ist eine Kollegin, die ich sehr, sehr schätze.
Wunderbar. Vielen Dank, Tanja Kinkel, für deinen Besuch heute. Dankeschön.
Danke euch.
Noch ein Satz.
Christian, ich habe schon Ich habe keinen.
Warum hast du keinen schönen Satz?
Es tut mir leid, ich habe keinen schönen Satz gefunden.
Wir haben so viel Schönes hier. Also mein Satz lautet, ich hatte nicht schwanger werden wollen. So etwas passiert einfach, wenn frisch Verheiratete sich betrinken. Aber es schien wie etwas, an das ich mich gewöhnen konnte. So, dieser Satz stammt aus einem Buch, Der Mauerläufer, von Nell Zink.
Okay.
Und dieses ist ein Buch voller Sätze, die einem Freude machen. Sie erzählt zum Beispiel über diesen Typen, mit dem sie da zusammenlebt, der macht Musik am Computer. Manchmal klang seine Musik wie ein auf eine Sandbank gelaufenes Containerschiff. Oh. Manchmal klang sie wie ein für die Projizierung auf die Mondscheibe abgemischter Kriegsfilm. Das ist so original. Und in diesem Buch, da geht es um ein skurriles Paar. Er ist ein vogelverrückter Hobby-Ornithologen-Nerd. Und Tiffany, eine flatterhafte Amerikanerin, die zu ihm nach Bern zieht. Eine Stadt, wie es da heißt, die zu klein war, um sich darin zu bewegen, die vom Fluss umschlossen war, wird wie eine Fruchtblase. So, ihm sind Vögel am wichtigsten und sie ist ein bisschen orientierungslos, lässt sich gerne auf Liebhaber ein, ist aber kein Thema für die beiden. Sie haben auch nicht aus Liebe geheiratet, sondern weil es einfach irgendwie das Logische war. Das ist ein ganz skurriles, rätselhaftes, lustiges Buch und es war ihr erster Roman, den sie mit 50 geschrieben hat. In der Zwischenzeit gab es Nikotin, und noch, glaube ich, noch ein weiteres Buch, aber dieses Der Mauerläufer, das war das allererste Buch von Nelsink. Und das mit 50, auch krass, ne?
Dann habe ich ja doch noch Hoffnung. Ich bin jetzt fast 48, dann kann ich ja vielleicht doch noch ein Buch schreiben. Also ich habe bis jetzt nur Sachbücher geschrieben. Mann, das okay, denke ich, ja. Der Mauerläufer. Ja.
Total skurriles Buch. Und als ich mir gestern das rausgesucht habe nochmal, da habe ich mir gedacht, ich muss von dieser Nelsink, ich war ja so begeistert, auch als ich damals das gelesen habe, ich muss von der weitere Bücher lesen, weil mich dieses Buch total geflasht hat. Das war so ein krassiges, originelles, auch lustiges, amüsantes Buch, dass ich mich demnächst direkt an weitere Bücher ranmache.
Sehr schön. Du, und apropos weitere Bücher, nein, das ist so ein Running Gag hier in meiner Familie, dass ich immer apropos sage und dann kommt was, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber wir sind für den Deutschen Podcastpreis für das Publikumsvoting aufgestellt in der Kategorie Ratgeber. Wenn ihr also Lust habt und uns unterstützen wollt, dann klickt da einfach mal drauf. Bis 20. Mai kann man noch abstimmen. deutscher-podcastpreis.de/podcast/lies-und-das oder euch einfach dort bei der Kategorie Ratgeber mal durchklicken. Da sind interessante Sachen dabei. Und man kann
wer ist die Konkurrenz?
Auch so
wer gehört dazu?
Ah, es ist leider eine große Konkurrenz. Aber es ist in allen Kategorien immer eine große Konkurrenz. Und gerade beim Publikumsvoting hat man natürlich eigentlich nur eine Chance, wenn man eine sehr große Community hat. Und die haben wir noch nicht. Aber wir haben dafür die feinste Community, finde ich. Eine sehr kleine und niedliche und feine Community.
Total.
Mal sehen, ob wir da irgendwie eine Chance haben. Das wollte ich noch gesagt haben. Hast du noch ein Gedicht für uns?
Ja, hab.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe noch eins dabei. Und zwar von Walle Seier.
Schön.
Das ist ein Deutscher.
Was ist das für
ein
Name?
Walle Seier. Walle Seier, ich weiß es auch nicht.
Wie genau. Schreibt man das?
Seier, wie Leo Sayer, der Sänger damals aus den 70ern. So wird er geschrieben. Sieht sehr englisch aus. Er ist aber ein Deutscher, Walle Seier. Und dieses Gedicht ist eigentlich eines meiner liebsten Gedichte. Es ist auch eines der rätselhaftesten, aber es ist eines meiner liebsten. Es heißt Reisesegen. Ist ganz kurz. Rhabarberstauden werfen einen Palmblattschatten und die Wetterhexe liegt im Sonnenstudio, so lange bis der Weiher eine Eisglatze hat. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad, eine staubige Hauptstraße hinunter an drei Misthäufen vorbei. Und nur im Koffer ohne Boden wäre alles mitnehmbar.
Ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. Das ging mir zu schnell.
Vielleicht Rhabarberstauden werfen einen Palmblattschatten.
Schön.
Und die Wetterhexe liegt im Sonnenstudio, so lange, bis der Weiher eine Eisglatze hat. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad, eine staubige Hauptstraße hinunter, an drei Misthäufen vorbei. Und nur im Koffer ohne Boden wäre alles mitnehmbar. Ich rätsel bis heute darüber, was es genau heißt. Natürlich ist so eine Wetterhexe, die im Sonnenstudio liegt, das ist auch von einer Art von Urlaub vielleicht, das ist auch von so einer Art Reise, aber und das Gedicht heißt Reisesegen.
Das ist ja das Tolle an Gedichten, finde ich, dass du einfach so viel hineingeheimnissen kannst und jeder, der es liest, hat wahrscheinlich andere Assoziationen, oder?
Also im Kopf machen wir halt alle Reisen, ne? Zum Beispiel Rhabarberstauden werfen Palmblattschatten. Ja. Also wir liegen unter Rhabarberstauden, haben aber das Gefühl, wir liegen unter Palmen. Weißt du, auch so, das ist so ein bisschen Urlaub auf Balkonien.
Ja.
Oder die Wetterhexe, die schlechtes Wetter immer vorhersagt, die geht dann halt ins Sonnenstudio und fühlt sich wie irgendwie in der Karibik. Oder für so ein kleines Kind ist schon so ein Dreirad eine kleine Weltreise. Ne? Also es gibt so viele Reisen, wie man sie gar nicht zählen kann. Und deswegen hat der Koffer auch kein Boden.
Sehr
schön. Ja, ich find's wunderbar. Und das Gedicht steht in einem Buch zum Beispiel, das heißt Nichts, nur. Nichts, nur. Das sind Gedichte, Erzählminiaturen, Prosagedichte von Walle Seier aus 35 Jahren.
Wow.
Also so eine Art Best-of auch. Ist vor ein paar Jahren erschienen.
Okay.
Ich habe es mir gestern bestellt.
Yeah.
Ich kenne es nämlich nur nicht, das ganze Buch. Ich kannte nur dieses eine Gedicht, habe mir das Buch aber direkt bestellt.
Schön.
Walle Seier.
Wir haben natürlich auch euch wieder gefragt nach Sprachnachrichten, nach Buchtipps aus der Community. Und ich bitte euch wieder darum, wenn ihr ein Buch habt, wo ihr denkt, das müssen mehr Leute lesen, schreibt uns kurz an liesunddas@gmail.com, entweder als Text oder ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken. Das mag ich persönlich immer ein bisschen lieber, weil ich es immer so schön finde, euch zuzuhören und noch mehr Stimmen zu hören hier in diesem Podcast. Aber ihr dürft uns natürlich auch schreiben. Und das hat zum Beispiel Katrin gemacht. Und die konnte sich gar nicht so richtig entscheiden, was sie uns empfehlen soll. Deswegen hat sie ganz viele Sachen empfohlen. Und zwar einmal von Richard Osman mit allen Bänden zum Donnerstags-Mordclub mit der zauberhaften Übersetzung von Sabine Roth. Spannend und berührend. Beste Unterhaltung, sagt Katrin. Oder Erich Kästner hatten wir ja hier auch schon als Gedicht mit den Gedichten Die 13 Monate. Da habe ich mich gleich in den ersten Satz verliebt, sagt Katrin. Und zwar lautet der, das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Auch sehr schön.
Wunderschön.
Und dann hat uns der Explikator Oliver nochmal was geschickt. Der hat sich ans Mikro getraut, weil er ja auch eine wunderbare Stimme hat. Und das hören wir jetzt auch mal.
Hallo Larissa, hallo Christian, hier der Explikator und ich habe halt eine Empfehlung, die kein Buch ist, sondern das Herzblut einer guten Freundin mit Namen Birgit Matausch. Na gut, es ist doch ein Buch und zwar ihr erstes und es heißt Bis wir Wald werden. Es ist wunderschön, poetisch, oft beinahe lyrisch und es kommt darin vor, Frauen mit roten Kopftüchern, Krähen, die mit einem Auge ins Wohnzimmer linsen, vielleicht ein bisschen Zauberei und ein bisschen Religion, wenn man das so lesen will. Und es gibt Streifen von Plastiktüten in den Bäumen, Schnee, einen Bären, der neben Babuljas Grab liegt und das Haus, das eben das Haus ist und war und bleiben wird, egal wo es gerade ist. Es ist auch eine Geschichte über Sibirien, über Familie und Tod und vor allem darüber, dass man das Fremde auch lieben kann. Wichtige, wichtige Botschaft. Für mich Best Book 2023 und ich sage das nicht nur, weil Birgit eine von uns ist.
Vielen Dank, lieber Oliver. Und wie gesagt, solche Sprachnachrichten gerne an liesunddas@gmail.com.
Ach toll. Ich habe noch eine lobende Erwähnung, eine Graphic Novel, die ich euch ans Herz legen möchte und die mich wirklich begeistert hat. Schon wieder mal. Und zwar, sie heißt Das Tagebuch der Unruhe, Band 1. Guter Titel erstmal, ne?
Ja.
Ersin Karabulut ist einer der bekanntesten türkischen Comic-Künstler und er beschreibt in dieser Reihe, und ich kann Band 2 schon nicht erwarten, wie er Zeichner wurde, nämlich in einer unruhigen Zeit, als die Türkei im Wandel war. Und er landet dann letztendlich bei einem Satiremagazin, macht politische Cartoons, was ein durchaus gefährlicher Job ist. Er ist auch mal von Erdogan verklagt worden mit der Redaktion. Und das alles ist mit tollem Humor erzählt. Sein Vater zum Beispiel, der hat auch gezeichnet, aber nicht groß damit verdient, konnte das auch nicht zum Beruf machen. Und so ist er aber aufgewachsen. Und du siehst dann so eine Straßenszene, zwei türkische Hausfrauen mit Kopftuch und so eine Art Putzkittel eigentlich, in den Händen volle Tüten mit Lebensmitteln, abends auf dem Weg nach Hause. Und er schreibt dazu nur, ich dachte mir, so würde es bei allen aussehen. Alle müssen zeichnen. Und du hast dann in diesen Sprechblasen, wo sie sagen, ich gehe jetzt heim und arbeite heute Nacht an das Phantom. Dann sagt die andere türkische Hausfrau, ja, und ich will die Ninja Turtles fertigstellen, mit denen ich letzte Nacht angefangen habe. So hat er sich das vorgestellt. Alle zeichnen. Ist ein ganz toller Einblick in sein Aufwachsen in der Türkei, auch die Bedeutung, die Comichefte damals hatten. Das waren Schätze. Und es gab so ein Spiel, was sie auf der Straße gespielt haben. Wer so ein Comicheft hatte, der legte es auf den Boden. Und dann wurde eine Distanz festgelegt. Je besser erhalten das Heft war, desto größer war die Distanz. Und der andere, ein Herausforderer, konnte eine Münze auf das Comicheft werfen. Und wenn die Münze aber auf dem Comicheft gelandet ist und aber weitergepurzelt ist, dann durfte der Besitzer des Heftes die Münze behalten. Und wenn die Münze aber auf dem Comicheft landete und da liegen blieb, dann hat er das Comicheft bekommen. Ich finde das lustig, so ein Jugendspiel. Das war seine Jugend. Und das Tolle ist, es ist auch so ein bisschen Geschichte, mit der ich jetzt auch gar nicht so vertraut war. Aber es gab einfach viele Auseinandersetzungen. Einmal zwischen den Linken, Säkulären, die eine moderne Türkei wollten, die dem Westen zugeneigt ist. Und rechts natürlich die Kräfte islamisch orientiert, die einen Gottesstaat wollten. Und wer so in der Öffentlichkeit stand, wie zum Beispiel auch Zeichner, Redakteure, Journalisten, konnte davon ausgehen, dass eine der beiden Seiten versucht hat, sich für ihn zu vereinnahmen und auch unter Druck zu setzen. Das ist also nicht witzig gewesen im Prinzip. Aber erzählt es auch mit mit so viel Humor und das noch zum Schluss, auch wie er seine Eltern davon überzeugt, einen Computer zu bekommen, den braucht er fürs Studium. Vor allem wollte er den aber haben, weil es angeblich leichter war, Mädchen zu treffen. Und hat sich dann immer in den Chatkanälen herumgetrieben. Und du siehst ihn dann am Schreibtisch sitzen abends, so beleuchtet von seinem Computerbildschirm. Und dann siehst du, wie er eintippt, hallo, ich bin ein Reptil in dem Dokumentarfilm, den wir Leben nennen. Und du? Und diesen Satz hat er allen geschrieben, von denen er aufgrund ihrer Nicknames annahm, dass sie weiblich sind. Ja. Diese Comic ist nicht nur wirklich auch toll gezeichnet, sondern er ist virtuos und wunderbar erzählt. Man bekommt auch so ein paar Meilensteine der türkischen Geschichte mit. Also Erdogan zum Beispiel, der wurde selber mal verhaftet und saß im Gefängnis, ich glaube 4 Monate, weil er ein Gedicht vorgelesen hat. Das war natürlich noch in der ganz frühen Zeit. Der Typ, der das gezeichnet hat und von sich erzählt, ist so sympathisch. Ich möchte den am liebsten kennenlernen. Er ist auch herrlich selbstkritisch, ja, und auch ironisch und erzählt auch, wie der Ruhm ihm zum Beispiel zum Kopf gestiegen ist und er ein absolutes Ekelpaket wurde, weißt du, weil er plötzlich ein total gefeierter Illustrator und Cartoonist war. Ein unglaublich schöne Graphic Novel mit einer beeindruckenden, tollen Geschichte, so schön erzählt. Und ich glaube, es dauert bis 2025, bis Band 2 kommt. Und es gibt dann wohl auch noch ein Band 3 von Das Tagebuch der Unruhe. Absolute Empfehlung. Jede Seite lohnt sich da.
Ich finde das schön, so, wie du immer jetzt plötzlich so eine neue Rubrik hier noch reingemogelt hast mit deiner lobenden Erwähnung.
Ich muss das machen, weil ich platze sonst.
Das war es eigentlich schon für heute. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in unsere Community kommt, zu den Steadies rüber. Da gibt es nämlich dann gleich noch die Nachlese. Da erzählen wir euch noch ein bisschen mehr über Bücher und über das, was wir so sonst so machen. Und genau, Sprachnachrichten mit euren Buchtipps, habe ich schon gesagt, höchstens eine Minute lang, Mail an liesunddas@gmail.com. Und wie gesagt, der Link zu Steady ist natürlich zu finden auf unserer Seite liesunddas.com. Da könnt ihr auch immer alles nachlesen, was wir so über die Bücher erzählen. Da gibt es dann auch Links direkt zu Buchläden, damit ihr euch die Sachen kaufen könnt, wenn sie euch interessieren. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Lies und Das. Bis dahin, tschüss.
Dann sage ich bis in 14 Tagen. Servus.